Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid, nachdem wir eine Woche Pause hatten, weil ich viel unterwegs war und nicht zum Aufnehmen gekommen bin, sind wir jetzt wieder am Start und es ist einiges passiert. Unter anderem hat Michael van Gerwen nicht nur ein Players Championship mal wieder gewonnen, sondern auch gegen Martin Schindler ein 122er Average gespielt. Darüber werde ich gleich auch mit meinem Gast nochmal kurz reden. Unglaubliche Leistung. Ich habe es live im Stream verfolgt beim Autofahren und dachte, ich sehe nicht richtig. Also wirklich Wahnsinn, da gingen wirklich alle zusammen. Und ich habe es gerade schon gesagt, natürlich habe ich auch heute wieder einen Gast hier und quatsch euch nicht alleine voll, sondern wir haben wieder spannende Aspekte mit drin, wie in jeder Folge. Heute bei mir und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt. Dennis Brock, grüß dich.
Ja, guten Tag zusammen.
Ja, hast du dieses Spiel von MVG bei den Players Championships auch mitbekommen bzw. verfolgt in irgendeiner Art und Weise?
Live leider nicht. Im Nachhinein ein paar Clips natürlich angeguckt, weil er an dem Tag selber ein bisschen verhindert war zeitlich. Aber im Nachhinein ein paar Clips angeguckt und wow, das war schon lecker, war schon heftig, was da geworfen worden ist.
Ja, unglaublich. Martin Schindler spielt, ich glaube, eine 107 oder 108 und holt quasi
Genau.
kein einziges Leck. Also unfassbar, auch wie sich das als Gegner dann anfühlen muss am Ende. Ich glaube, Martin war auch ein Stück weit bedient, so wie ich das in den
Du
Bildern
machst
da
ja in dem
gesehen
Moment ja
habe.
gar nichts falsch und trotzdem kriegst du nicht mal richtigen Matchstart oder Checkdart richtig. Das ist schon heftig gewesen.
Ja, Wahnsinn. Und da können wir vielleicht auch gleich, bevor wir dann auch auf deinen ganzen Werdegang mal mit drauf eingehen, du spielst auch selber ein sehr, sehr starkes Niveau, auch bei der PDC mehrere Touren und ich habe auch gesehen, bist schon im neuen Data Club quasi angekommen, hast auch bei Instagram von diesem Moment, als du deinen ersten Neuner geworfen hast, mehrere Dinger drin gehabt. Das heißt, du weißt ja auch, wie man sehr, sehr stark Dart spielt. Wie ist denn das für einen Spieler wie dich jetzt, der auch Phasen hat, wo er 90 plus spielt? Wenn du so ein Spiel jetzt siehst, wie, sage ich mal jetzt von Michael van Gerwen, wo alles passt und die dann 120 ans Board bringen über 7 Legs, ist es für dich extrem weit weg, was die da spielen, so vom Gefühl? Oder sagst du dir, irgendwie ist es schon auch greifbar, wenn alles zueinander kommt? Wie fühlt denn sich das für einen Spieler wie dich an?
Ja, also ich spiele ja auch erst seit 5 Jahren jetzt Stildart und bin immer froh, wenn ich immer über 90 spielen kann. Kann auch drunter spielen natürlich ganz gut mal hier und da. Und wenn ich natürlich dann im Fernsehen sehe, was die Jungs da werfen, mal vergessen als Beispiel, das ist schon, wie eben schon erwähnt, richtig wow. Und da steckt viel Arbeit hinter und da sehe ich mich noch definitiv noch nicht, das on average zu spielen. Vielleicht mal ein Leck vielleicht, aber jetzt über längere Distanz, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Ja, weil, sag mal, für Spieler wie mich jetzt, die, wenn sie einen guten Tag haben, so eine 60 stabil spielen jetzt im Turnier oder so, ist es ja sowieso unglaublich weit weg. Also, wenn die spielen einfach doppelt im Schnitt dann in so einem Spiel, das ist ja eigentlich kaum zu glauben, so, weil du ja auch auf Amateurebene, sag ich mal, wenn du stabil eine 60 spielst, bist du ja schon ganz gut dabei, so bei vielen Turnieren, dass du irgendwo so ein bisschen mitspielen kannst. Und die spielen dann einfach doppelt, also wirklich unglaublich, das sich so anzugucken, mit was für einer Präzision und Konzentration. Dann lass uns mal vielleicht rübergehen in deinen Weg. Du hast schon gesagt, seit 5 Jahren bist du jetzt am Dartboard. Wie kam es dazu? Also wie bist du überhaupt zum Dartsport gekommen? Und vielleicht so grob, wie ist der Weg bisher verlaufen? So, wie schnell bist du besser geworden? Wie schnell hast du angefangen, auch größere Turniere zu spielen?
Ja, und zwar ich spiele jetzt seit 25 Jahren E-Darts. Davon komme ich jetzt auch. Und Corona sei Dank habe ich dann mit Stier angefangen, wo dann ja, die Multimärkte uns alle Stummeriss gegeben hat. Und wir halt nicht raus durften in Corona. Dann habe ich noch eine Stier-Scheibe im Keller gehabt und dachte mir, komm, häng die mal auf, probier mal aus. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das doch deutlich mehr Spaß macht und die Pfeile nochmal anders fliegen. Weil beim Stil, finde ich, sieht man auch den sauberen oder eben den nicht sauberen Wurfstil ein bisschen besser als beim E-Dart, wo die Löcher vorgegeben sind. Und habe dann gemerkt, dass das mir besser in den Händen liegt, so ein bisschen. Und dann auch herausgefunden, dass man das auch online spielen kann mit der Webcam und so weiter. Das habe ich dann auch erstmal dann gespielt, um da ein bisschen besser in den Flow zu kommen. Und dann nach und nach eine Steigerung festgestellt. Und sobald wir wieder raus durften, Corona-bedingt, bin ich dann auf Turniere direkt gefahren. Und das hat bis heute angehalten. Also ich bin sehr viel unterwegs, turniertechnisch.
Wenn du jetzt sagst, 25 Jahre schon E-Dart, dann bist du ja quasi mit dem Dartsport schon sehr, sehr lange trotzdem verbunden. Wie kam das, dass du vorher nie mal so Stil-Dart-mäßig probiert hast? Also ist, denke ich mal, für viele Zuhörer jetzt so, dass sie sagen, Mensch, ist ja Wahnsinn, wenn man schon 20 Jahre quasi E-Dart spielt, dass man dann nie mal probiert hat, irgendwie so Stil-Dart zu spielen.
Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich sag mal, meine Eltern haben früher auch früher Stil-Dart gespielt, wo ich noch ein Bottich war, aber haben mich da auch nicht wirklich interessiert. Und dann, sag ich mal, mit den Jungs damals in der Mannschaft, wo ich mit E-Dart angefangen habe, haben wir immer halt just for fun gedartet. Das war einfach nur Zeitvertreib. Und wie eben gerade schon erwähnt, durch Corona dann habe ich dann das Zielerscheibe endlich mal aufgehangen. Wünsche es auch im Nachhinein sehr früher passiert. Aber ich habe natürlich dann natürlich auch da zeitgleich auch ein bisschen Darts im Fernsehen geguckt, mich da auch ein bisschen inspirieren lassen und dadurch die Scheibe halt aufgehangen. Dadurch bin ich zu Stil gekommen.
Und wie war das für dich, als du dann quasi den Wechsel gemacht hast zum Stil-Dart? Mit welchem Niveau in etwa bist du dann da? Also, oder hast du angefangen sozusagen? Du hast ja mit Sicherheit dann schon ein ganz gutes Grundniveau vom E-Dart gehabt. Wie lief das dann so die erste Zeit beim Stil-Dart?
Ja, das Stil-Dart war, ich sag mal, vom Scoring her ähnlich wie beim E-Dart am Anfang. Checken war etwas schwerer dann für mich gewesen erstmal, weil das dann doch ein bisschen, der Wurzel doch ein bisschen anders ist als beim E-Dart bei mir. Und dann konnte ich mich aber nach und nach reinfuchsen. Ich habe immer analysiert, umgebastelt, neue Pfeile, neue Spitzen, neue Schäfte, neue Flies, neue Systeme, alles getestet. Und irgendwann habe ich dann meinen Pfeil gefunden. Und auch mein Setup gefunden, was ich sehr gerne spiele. Und das spiele ich auch mittlerweile beim Stil und E-Dart. Und dann ist das auch nach und nach gestiegen, die Trefferquote.
Wie ist denn das eigentlich, weil ich selber bin im E-Dart auch überhaupt nicht unterwegs und habe damit recht wenig Berührungspunkte. Kommt es da auch öfter vor, jetzt auf den, sag ich mal, internationalen großen Turnieren und Co., dass da auch mal einer über 5, 6 Legs so eine 120 oder so spielt? Also ist das beim E-Dart auch was, was durchaus vorkommt oder sieht man das nur bei den, sag ich mal, Vollprofis jetzt bei der PDC?
Nein, also das sieht man auch schon auf, ich sag mal, so kleinen Turnieren hier in der Umgebung. Ich komme aus Bielefeld, hier wird ja relativ viel E-Dart gespielt und da sieht man auch solche Scores hier und da mal. Also mit richtig guten Aufnahmen, High Scores oder High Finishes, das sieht man auch mal schön, Big Fish auch schon gesehen. Also das haben wir alles schon gesehen. Außer neuen Dart habe ich jetzt noch nicht live gesehen, da ich jetzt mal von den kleinen Turnieren jetzt hier. Sonst habe ich, glaube ich, schon alles gesehen hier.
Und den neuen Data, da können wir ja vielleicht gleich mal den Switch machen. Spätestens an dem Zeitpunkt bist du ja dann mal voll und ganz, oder wie soll man sagen, an der Stil-Dart-Scheibe angekommen. War das dein erster neuen Data generell oder hattest du dann im E-Dart schon vorher einen?
Also ich hab letztes Jahr beim Stil-Dart meinen ersten neuen Darter geworfen. Da habe ich über Scolia in der Liga gespielt gegen einen. Und da ist der erste neue Darter gefallen. Bin natürlich total ausgeflippt. Ganz am Herzinfarkt bekommen. Meine Nachbarn oben auch haben gefragt, was los ist. Aber spiele selber auch ein bisschen Dart, also konnten die das nachvollziehen. 4, 5 Wochen später habe ich dann beim E-Dart auf einmal auch noch einen neuen Darter geworfen. Was natürlich auch mega dann war. Ja, und dann sagte ich mir so, okay, ist zwei neue Data in kürzester Zeit, wollen noch nie ansatzweise wie rangekommen. Mal 5, 6 perfekte, auch mal 7, aber selten. Ja, da geht auch wieder was, dachte ich mir. Und wenn ich jetzt dranbleibe, dass ich da vielleicht noch konstanter werde und das vielleicht, ja, jetzt nicht immer ständig neue Data werfe natürlich, aber dass ich halt ständig öfter die Triple 20 oder Triple, die ich halt treffen möchte und die Doppel einfach besser werde nochmal. Und deshalb fahre ich auch immer ganz gerne auf öffentlichen Turnieren hin, wo auch viele Leute sind, die man auch gar nicht kennt, gar nicht so einschätzen kann, die Gegner, damit man einfach auch so frei spielen kannst und unter Druck vor allem spielen kannst. Und dadurch, glaube ich, ist das auch jetzt nach und nach besser geworden. Als wenn man jetzt zu Hause alleine im Wohnzimmer seine Darts wirft und ja, das ist einfach anderes Feeling, würde ich jetzt sagen.
Ja, definitiv. Ist ja auch spannend dann, sag mal, mit den zwei neuen Datern direkt hintereinander. War das für dich dann irgendwie, sag mal, der erste neuen Data? Du hast gesagt, du flippst da natürlich aus, so sollte es ja auch sein dann. Wie hat das irgendwie nochmal was verändert für dich mit deinem Spiel generell? Also hat das irgendwie nochmal was freigesetzt, dass das so wie nochmal einen neuen Schritt dann ja von deinem Niveau her?
Ich fühle es fast, ja, ich würde es fast sagen, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Also mein Selbstvertrauen in meine Darts ist natürlich dann enorm gestiegen in dem Zeitpunkt. Und dann den Entschluss gefasst, auch dass ich das konstanter spielen möchte, dieses Spiel. Und auch Next-Gen und Co. spielen möchte, auch konstanter, um da auch weiterzukommen und das Beste zu geben und trotzdem den Spaß dabei nicht zu verlieren. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut im Moment.
Dann können wir ja vielleicht gleich mal auf die Next Gen zu sprechen kommen. Da warst du auch am Start, hast du auch einige Sachen geteilt bei dir bei Instagram. Wir packen natürlich auch deinen Account wieder unten in die Show Notes für alle, die vorbeischauen möchten. Wie waren da so deine ersten Erfahrungen jetzt Next Gen-mäßig? Wie läuft die Saison bisher?
Ja, also letztes Jahr war ich ja das erste Mal da gewesen schon, die Saison. Da konnte ich beim ersten Spieltag nicht mitmachen, weil ich zeitlich da einfach keine Zeit hatte. Dann habe ich die restliche Saison auch durchgespielt und bin dann schlussendlich dann auf Rankingplatz 70 gelandet und war damit auch sehr zufrieden oder bin es immer noch. Und dieser dachte ich, ich spiele jetzt die komplette Saison da jetzt mit, was ich jetzt bisher auch tue oder auch machen werde. Ist alles schon gebucht, Hotel etc. Ja, momentan stehe ich jetzt von 660 Teilnehmern auf Platz 26. Und in die Top 20 zu kommen wäre natürlich ein Träumchen. Aber es sind natürlich jetzt noch 10 Turniertage insgesamt, wo noch sehr, sehr viel passieren kann. Ich bin da sehr motiviert, aber ich bin da auch vorsichtig und versuche da am Ball zu bleiben, um das
Ja,
vielleicht mal irgendwann zu schaffen.
man muss ja auch sagen, Platz 26 ist ja auch schon eine Riesenleistung. Also bis hierhin auch erstmal schon. Bei den Namen, die da mit dabei sind, alle, ist das natürlich schon alleine auch so was, worauf man sehr stolz sein kann und dann natürlich aufbauen kann. Du sagst schon, du spielst alles, also bist ja auch mit Sicherheit nicht komplett jetzt so reingegangen, dass du sagst, es geht dir nur um Erfahrung, sondern so ein bisschen wirst du wahrscheinlich auch Ambitionen im Hinterkopf haben. Ist es so, dass du in die Saison irgendwie reingegangen bist und gesagt hast, du würdest schon Super League sozusagen als Ziel anvisieren oder wie bist du, mit welcher Einstellung bist du reingegangen?
Also für dieses Jahr ist mein Ziel, das habe ich von vornherein gesagt, ich bin letztes Jahr 70. geworden, ich möchte dieses Jahr besser als 70 werden. Und wenn es 69. Platz ist, das ist so mein Grundgedanke eigentlich nur, dass ich einfach besser sein möchte als das vorige Jahr. Und wenn ich irgendwann mal diesen Schritt schaffen sollte in die Super League, in die Top 20, das wäre wieder, das wäre das i-Tüpfelchen einfach nur, das wäre ein Träumchen. Aber mein Ziel ist tatsächlich einfach besser zu sein als letztes Jahr. Und ich habe auch noch ein Turnierwochenende, auch noch mehr dieses Jahr als letztes Jahr, weil ich beim ersten Jahr nicht mit antreten konnte.
Aber sieht ja dann schon mal sehr, sehr gut aus, dass du dein Ziel auf jeden Fall erreichen wirst. Lass uns mal vielleicht rüberspringen, einmal in dein Training und auch ins Besserwerden. Ich versuche hier im Podcast immer so ein bisschen so zu führen, dass Impulse für Zuhörer dabei sind, die sie dann selber an Bord vielleicht testen können oder beim Turnier und Co. Du hast ja auch schon viel Erfahrung gesammelt. Ich meine, neun Data Set, wovon alle auch irgendwie träumen. Und jeder weiß, was man auch leisten muss, um da hinzukommen. Wie sah das bei dir aus? Du kommst dann zwar aus dem E-Dart, aber fängst dann ambitioniert an quasi mit dem Stil-Dart. Wie viel trainierst du und wie sehen so Trainingseinheiten aus?
Ja, also ich, wie eben gerade schon erwähnt, bin in Bielefeld sehr viel E-Dart gespielt. Da bin ich einmal die Woche bei einer Lokalität oder abwechselnd in einer Lokalität, die sie wirklich abwechselnd am Spielen, so ein Turnierchen. Da bin ich auch einmal die Woche auf dem Stier-Turnier. Dementsprechend dann noch die Ligaspiele. Ich bin ja noch in einer E-Dart-Mannschaft und in zwei Stier-Dart-Mannschaften drinne. Und wenn das zeitlich hinhaut, was meistens der Fall ist, dann bin ich auch da mit am Start. Und das ist eigentlich mittlerweile mein hauptsächliches Training. Mache zu Hause natürlich auch ab und zu mal mein Skolia an und wenn mich einer anschreibt, dann würde mal mit mir zocken oder so. Meistens das Leute, die ich kenne, dass wir halt ein paar Runden dann spielen. Dann machen wir das auch ganz gerne. Oder letzte Woche war ein Kumpel da gewesen, haben wir auch 4 Stunden gedartet oder so. Weiß den Zeitraum jetzt nicht mehr ganz genau. Aber auch sehr intensiv. Ja, ansonsten stehe ich auch manchmal auch alleine am Oki natürlich und versuche dann meine Punkte zu werfen und im Kopf runterzurechnen alleine, ohne Skoja, ohne App, ohne alles. Und ja, und dann mache ich auch dafür auch Musik an, aber oder wo halt Stimmen sind, laute Stimmen sind, oder so ein bisschen vorzusimulieren, sage ich jetzt mal, den Krach, den du auch in manchen Turnieren auch erlebst. Und das ein bisschen vorzusimulieren und dann das auch dennoch trotzdem sich aufs Spiel zu konzentrieren. Das tue ich ein bisschen damit ein bisschen vorgaukeln in dem Sinne.
Gibt es da generell Sachen, die du für dich rausgefunden hast, jetzt so über die Jahre, Wenn du jetzt zum Beispiel Next Gen oder so spielst, hast du da irgendwelche Rituale für dich, die dich in den Fokus bringen oder irgendwelche Sachen, um dich ja sozusagen in die richtige Stimmung zu versetzen?
Vor dem Spiel direkt.
Genau, einmal vielleicht vor dem Spiel oder halt auch vielleicht auch in Vorbereitung auf so einen Tag, wenn du weißt, morgen ist ein wichtiger Turniertag, ob es da irgendwie irgendwas gibt, was dich sozusagen in die richtige Stimmung oder in den richtigen Fokus bringt dann.
Ja, also einen Tag vorher, bevor ich so einen wichtigen Turnier fahre, ist für mich ganz wichtig, entspannen, ganz wichtig. Da bin ich zu Hause und werfe ein paar Darts ganz geschmeidig. Guck ein bisschen Fernsehen, übe noch ein paar Sachen nochmal, ein bisschen das Doppel üben, das Bull ein bisschen üben, ein bisschen Scoring üben, vor allem etwas so ein bisschen, also ganz entspannt. Und dann frühzeitig auf jeden Fall ins Bett gehen, damit man auch wirklich auch für den nächsten Tag auch frisch ist.
Weil merkst du schon doll dann sozusagen die Vorbereitung auch den Tag davor. So, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen gestresst oder so ins Turnier ist, das merkst du ja noch selber direkt an deiner Leistung, ja.
Ja, das merke ich dann ganz schnell. Wenn ich dieses Ritual, also diesen Vorabend nicht so gestalte, wie eben beschrieben, dann wirkt sich das auf jeden Fall mal auf mein Spiel oder an dem Wochenende, für das Wochenende aus. Das habe ich leider auch schon ein paar Mal erlebt, generell, wenn ich es nicht gemacht habe. Das habe ich auch für mich festgestellt, ich brauche das. Das ist mein Mindset in dem Moment, damit ich für den nächsten Tag einfach fit bin, auch kopftechnisch und ne, ausgeschlafen bin und alles. Das ist schon sehr wichtig.
Und wenn du jetzt so einen Next-Gen-Tag spielst, wie gesagt, du kommst ja auch regelmäßig wirklich weit, dadurch kommt ja die Platzierung zustande. Sind ja auch lange Tage. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn du auch mal vielleicht eine etwas längere Pause zwischen Spielen hast oder so, hast du da irgendwelche Sachen, die dich fit halten, dass du dann, wenn es wieder drauf ankommt, auch wieder voll da bist?
Ja, genau. Wenn längere Pausen sind, jetzt bei Next Gen zum Beispiel, ich kann absehen, dass ich jetzt halbe Stunde, Stunde, 1,5 Stunden Pause habe, wie auch immer, dann gehe ich meistens zum Auto und setze mich einfach rein und habe entweder leise Musik an und oder habe gar nichts an, aber einfach nur meine Ruhe. Also den Pulsen wieder ein bisschen runterfahre, damit ich mich fürs nächste Spiel wieder konzentrieren kann. Bleib natürlich jetzt nicht die ganze Zeit im Auto dann da. Dann gehe ich auch natürlich auch irgendwann wieder raus, dann gehe ich ans Practice Board, werfe ein paar Pfeile mit Stöpsel im Ohr, ein bisschen Musik an und dann werfe ich ein paar Pfeile, um ich dann absehen kann, ja, okay, ich darf jetzt gleich spielen, das Board wird gleich frei. Dann gehe ich noch meistens draußen eine rauchen oder frische Luft schnappen und dann geht ab zum Spiel und dann versuche ich zu performen.
Das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, nochmal sich so rauszunehmen, auch aus der Halle vielleicht nochmal und aus diesem Trubel sozusagen, weil ich glaube, viele bleiben dann auch eher so in ihrem Kreis, mit dem sie vielleicht auch beim Turnier sind und so weiter. Also die sind ins Auto zu gehen oder halt mal ein Stück sozusagen abseits, um sich zu sammeln, ist vielleicht für viele nochmal ein interessanter Aspekt. Gab es bei dir irgendeinen Spieler von den Profis oder so, der für dich so eine Art Vorbildfunktion hatte oder hast du da sozusagen von Anfang an dich an keinem anderen so ein bisschen irgendwie orientiert oder jemanden gehabt, den du besonders magst?
Nö, da habe ich eigentlich keinen speziellen Spieler, wo ich jetzt sage, das ist jetzt mein Vorbild oder von dem gucke ich mir was ab oder so. Ich sag mal, wenn man jetzt viel Darts auch im Fernsehen guckt, gucken wir sich natürlich von den einen oder anderen Spielern so ein paar Moves ab, sage ich jetzt mal, oder das Verhalten und so. Auch wenn mal ein paar Sachen auf der Bühne jetzt bei den großen Jungs, sage ich jetzt mal, nicht so fair ablaufen für den anderen. Oder ich sag mal, wieder rumgebucht wird oder so, wie die sich halt so verhalten, so ein bisschen, das gucke ich mir so ein bisschen ab. Aber dass ich jetzt einen speziellen Spieler habe, wo ich jetzt sage, das gucke ich mir jetzt ab von denen und gucke bei ihnen so ein bisschen nach, das tue ich nicht und möchte ich auch nicht, weil ich spiele mich, also ich tue in dem Moment mich ein bisschen präsentieren an Bord. Und ja, und will mir davon eigentlich davon abkupfern, auch wenn man es vielleicht unbewusst hier und da vielleicht doch tut.
Das hat ja auch viel damit zu tun, ob man, sag mal, durch äußere Umstände, bei den Profis ist es jetzt natürlich extrem durch die Zuschauer im Chor, aber man kennt es ja, wie gesagt, auch auf anderen Turnieren. Du hast ja auch selber gesagt, du trainierst so ein bisschen mit Stimmen im Hintergrund, um das zu simulieren. Wenn du jetzt in so eine Situation kommst, wo du merkst, irgendwie, okay, du nimmst jetzt gerade irgendwas wahr von außen, was dich einfach ablenkt und aus dem Fokus ein bisschen rausbringt, hast du da irgendwas für dich sozusagen gelernt, um damit umzugehen? Also manche machen ja eine Atemübung oder sagen sich irgendwas im Kopf oder wie auch immer. Gibt es da irgendwas, was dir geholfen hat, dann wieder voll in diesen Fokus reinzukommen?
Ja, und zwar, ich habe immer so ein kleines Handtuchlein immer dabei beim Spielen. Ob ich einfach so schwitzige Hände habe oder so, im Sommer hier speziell oder so. Und wenn ich dann merke, okay, da ist irgendwas jetzt gewesen, was mich gerade ein bisschen stört in meinem Fokus, dann gehe ich einfach zu meinem Handtuch hin und zupfe meine Hände so ein bisschen ab. Das ist so dann, und dann nehme ich auch meine Dartpfeile und mache die auch trocken, obwohl die gar nicht nass sind. Das war einfach mein Ritual. Der eine macht sich die Schuhe zu, ich putze meine Darts, meine Hände ab. Und das ist dann für mich dann in dem Moment resetten so ein bisschen. Und dann geht es meistens auch wieder.
Wir sind generell, das habe ich mit vielen Spielern schon besprochen, die, sag mal so, auf diesem starken Niveau wie du auch unterwegs sind. Wenn du jetzt ans Board rantrittst, hast du von Anfang an den Fokus auf das Feld, was du jetzt als nächstes treffen willst, oder guckst du erst auf den Boden und stellst dich quasi hin und dann auf die Scheibe? Hast du da einen bewussten Ablauf?
Ja, also ich bewege mich langsam Richtung Oki. Und dann so eineinhalb Stunden, bevor ich da bin, fokussiere ich mich schon aufs Board. Im besten Fall dann auch da, wo ich auch hin möchte. Wenn es jetzt zum Beispiel die Tops sind, schön Doppel 20, wieder hier hin fokussiert. Und ja, dann wird der Blick auch nicht mehr groß abgewendet davon. Und dann versuche ich die Pfeile auch da reinzukriegen. Also gucke da mich nicht groß um, gucke vielleicht auch den Weg zum Oki, vielleicht nochmal auf den Punktestand. Wo der Gegner ungefähr ist, ob der mir im Nacken sitzt, ob ich umbauen kann, umbauen muss, wenn ich jetzt eine 18 Rest habe zum Beispiel, ob es dann sinnig ist, drauf zu gehen direkt oder umzubauen. Aber ansonsten ist der Blick eigentlich generell doch schon eher aufs Board gerichtet. Das mache ich eigentlich schon meistens vorher schon, also wenn der Gegner am Werfen ist, dann mache ich das meistens schon, aber manchmal auch halt auf dem Weg zum Okay.
Aber ich habe für mich auch gemerkt, sowohl im Training als auch im Turnier, dass ich eigentlich immer die guten Tage habe von der Leistung, wenn ich das so schaffe, meistens so eher unterbewusst, dass ich so voll quasi mit meinem Fokus und mit meiner Wahrnehmung nur auf der Scheibe bin, nur auf dem Ziel und überhaupt nicht mehr so richtig mitbekomme, wie ich jetzt gerade werfe, wie ich den Pfeil hochziehe, wie ich stehe. Also all diese Sachen, an denen man ja immer irgendwo schrauben kann. Die nehme ich dann an guten Tagen eigentlich gar nicht mehr wahr, sondern bin wie mit meiner ganzen Wahrnehmung sozusagen nur an der Scheibe, als wenn, ja, als wenn ich sozusagen im Ziel drinne bin vom Fokus her. Ist das was sich für dich dann auch so anfühlt? Weil viele sagen ja immer, die besten Spiele machen sie, wenn sie eigentlich ja nicht mehr merken, was der Gegner macht und was man selber macht, sondern nur noch wie automatisch irgendwie unterwegs sind.
Ja, also ich mache es dann mittlerweile auch so, das habe ich mir auch abgeguckt von den einen oder anderen Spieler, dass wenn der Gegner am Werfen ist, dass ich meistens auf den Boden schaue. Also gar nicht gucke, was er da wirklich macht, damit ich gar nicht sehe, wie viele Punkte er wirft und auch, ich sag mal, wenn er irgendwelche Emotionen dann nach den drei Pfeilen loslässt, dass ich davon gar nichts groß mitkriege und dann dadurch in den Fokus bleiben kann im besten Fall. Und klar, ab und zu schiele ich dann mal rüber, was er jetzt noch fest hat, aber ansonsten versuche ich dann doch schon, den Gegner so wenig Beachtung in dem Moment zu schenken, dass er mich irgendwie ablenken könnte. Andersrum versuche ich auch, meine Emotionen runterzuschrauben, auch körperlich vor allem nicht zu zeigen, wenn es gerade nicht so läuft, dass ich unzufrieden bin. Das ist nicht immer ganz leicht, aber das ist auch ein Prozess, glaube ich, der nach und nach einfach ausgebaut werden kann. Und wenn du den Gegner einfach nicht zeigst, dass du schwach bist in dem Moment oder dass dir irgendwas nervt gerade, das hilft, glaube ich, ungemein, weil wenn du das doch zeigst, dann signalisierst du den Gegner so ein bisschen, jetzt habe ich ihn, jetzt bin ich in seinen Kopf drin. Und das möchte ich nicht. Und deshalb mache ich diese Methoden, so wie ich ihm geschrieben habe, ganz gerne.
Ja, ist mit Sicherheit ein Prozess, das auch für sich ein Stück weit zu lernen, diese Emotionskontrolle. Ist ja doch bei so einem Sport, wo man nur mit sich in Auseinandersetzung ist, so wie bei uns jetzt im Dart, immer nicht so einfach, da auch die ganzen Impulse sozusagen zu ordnen und dann auch ruhig zu bleiben in den vielleicht richtigen Momenten und in den anderen Momenten vielleicht aber auch Emotionen rauszulassen, wenn sie dann hilfreich sind.
Ja.
Also mit Sicherheit eine große Entwicklung, die da stattfindet. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst? Du sagst jetzt, seit 5 Jahren spielst du. Die Entwicklung ist ja klar nach oben. Wo würdest du gerne hin? Also gibt es da was, wo du sagst, so die nächsten 2, 3 Jahre Perspektive, das ist dein größtes Ziel oder dein größter Traum?
Ja, also für dieser auf jeden Fall besser, wenn als der 70. Platz vom letzten Jahr. Das ist erstmal vorderstes Ziel und träumlich wäre dann natürlich dann irgendwann mal unter die Top 20 zu kommen, bei der Super League mitzuspielen. Das will schon sehr feiern auf jeden Fall. Und in den nächsten Jahren, man kann natürlich nur spekulieren und träumen, aber Träume soll man ja auch haben. Ziele wäre natürlich super, wenn ich irgendwo mal auch mal auf so einer Bühne von der PDC irgendwo mal spielen könnte und dürfte, aber wieder für qualifiziere einfach. Das wäre natürlich ein Träumchen. Also das ist auch ein Stück mein Traum. Deshalb tue ich auch sehr viel Zeit und Energie auch da reinsetzen, um das eventuell auch bald irgendwann mal verwirklichen zu können. Das motiviert mich eigentlich auch dazu, diesen Schritt weiterzugehen, den ich jetzt mache momentan.
Spielst du die European Tour Qualifier aktuell schon mit?
Nein, das noch nicht. Ich spiele jetzt nur die Next Gen für
Weil
dieses
das
Jahr.
auch nochmal interessant ist, vielleicht auch so von deiner Perspektive da drauf. Ich finde immer bei den European Tour Qualifiern, jetzt wo wir hier gerade aufnehmen, laufen übrigens gerade in England wieder für die Tourcard-Holder Qualifier parallel. Und bei diesen Turnieren ist es ja immer so von außen betrachtet, dass ich mir denke, die sind ja vom Druck auch wirklich extrem. Du spielst ja auch direkt dieses K.O. Du hast ja auch bei diesen Qualifiern letztendlich überhaupt nichts davon, wenn du 2 Runden weiterkommst und dann rausfliegst. Und das ist so weit, was Florian Hempel öfter schon in dem Podcast mit Elmar Paulke gesagt hat, dass ihn die immer am meisten sozusagen Nerven gekostet haben, diese Qualifier. Weil du einfach, selbst wenn du mehrere sehr gute Spiele hast, am Ende keine Belohnung hast, wenn du nicht das letzte Spiel auch noch gewinnst, was dann entscheidend ist. Wie ist denn das für dich so, wenn du solche, ja, Modi hast? Weil bei der Next Gen hast du ja dann doch immer 3 Spiele, glaube ich, sind es ja immer mindestens sicher. Das
Genau.
ist ja eine völlig andere Ausgangslage, als wenn du weißt, ein Spiel und es kommt jetzt direkt darauf an, ob irgendwie aus dem Tag was wird oder das Ganze hier nach 10 Minuten schon wieder vorbei ist.
Ja, das ist bestimmt relativ einfach, wenn du, wie du schon sagst, wenn der Hempel jetzt da hier und dort hinfährt und dann ein, zwei Runden weiterkommt, dann immer dann eine Klatsche kriegen, dann einfach rausfliegen, dann ist es vorbei für den Tag und dann wäre das öfter passiert. Kann ich mir schon vorstellen, dass das doch belastend ist auf Dauer. Aber das ist natürlich auch ein ganz krasses Niveau, was sie auch da spielen. Und da muss jeder mit rechnen. Und ich glaube, bei jedem Turnier, ob es jetzt PDC ist oder kleinere Turniere sind, ich glaube, dass einfach das erste Spiel immer das Schwierigste ist. Wenn man das erste Spiel, weil man möchte das erste Spiel nicht verlieren. Und wenn man das erste Spiel, glaube ich, gewinnt, egal auf welchem Turnier man ist, dann spielt man auch befreiter.
Gibt es für dich denn was, wenn du das erste Spiel spielst und das läuft nicht gut, gibt es dann was, was du irgendwie aktiv machst, in der Vorbereitung auf das zweite Spiel?
Ja, ich gehe entweder mehr nach draußen, ein bisschen spazieren, in frische Luft, ein bisschen Musik über meine Stöpsel, ein bisschen runterzufahren. Denk drüber nach, was ich vielleicht beim ersten Spiel vielleicht verkehrt gemacht habe, dass mein Fokus nicht da war, wo er hin sollte eigentlich. Analysiere mich quasi ein bisschen selber. Und wenn ich dann drauf komme, was meistens der Fall ist, dann versuche ich das natürlich dann ja, mit mir selber zu vereinbaren und dann zuzusehen, dass das beim zweiten Spiel nicht nochmal passiert. Viel mehr kann man da, glaube ich, auch in dem Moment, glaube ich, auch gar nicht machen, weil die Abstände oder die Zeitabstände auch gar nicht so groß sind, dass du jetzt da so groß Gedanken machen kannst und du musst auch irgendwo das auch abhaken. Und das ist aber, glaube ich, auch nicht so weit in den Kopf drin lassen, weil das zieht sich sonst über das ganze Turnier und dann fliegst du auch, glaube ich, auch schneller raus, wenn das in deinem Kopf drin bleibt, dieses Negative.
Ich mache es ja immer ganz gerne so hier im Podcast, dass ich auch, wenn wir zum Ende kommen, nochmal die ein und dieselbe Frage sozusagen stelle. Und zwar, wenn du dich jetzt selber treffen würdest, ich sag mal aus der heutigen Sicht, zu dem Zeitpunkt, als du gerade ambitioniert anfängst, vielleicht mit Stildart dann und da merkst, da ist auch viel Spaß und Freude mit dabei. Welchen Tipp würdest du dir jetzt mit 5 Jahren Abstand selber geben aus der heutigen Sicht?
Würde ich mir selber geben? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also, dass ich vielleicht einfach noch mehr auf das Mentale vorher schon eingegangen wäre, weil das habe ich später erst angefangen, dass ich damit vielleicht eher angefangen hätte, mit dem Rechnen auch noch mehr intensiver mich noch mit mehr beschäftigt hätte, weil ich komme halt aus dem E-Dat und da ist mit Rechnen natürlich vorgegeben alles. Kann man so sagen, wie es ist. Und klar, bei Stila musst du selber rechnen. Und das wurschtel ich mich jetzt auch nach und nach durch. Wieder auch immer konstant besser. Aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Das wären so Sachen, die ich mir jetzt vor 5 Jahren jetzt meiner Person jetzt sagen würde. Dass man da erstmal damit angreift. So ein bisschen. Aber schon eher mit sich damit befasst mit diesen Themen.
Hast du zu diesem mentalen Aspekt irgendwelche bestimmten Quellen genutzt, um dich damit zu befassen? Oder jetzt irgendwelche bestimmten Leute dir angeguckt? Oder also gab es da irgendwelche Sachen, die du weiterempfehlen kannst für Leute, die sich damit auch mehr befassen wollen?
Metall jetzt.
Also hätte ja sein
Also
können,
ich.
dass du jetzt, sag mal, irgendjemanden, ich hatte ja hier auch im Podcast auch schon den einen oder anderen Mentalcoach und so, der sein können, du hast von irgendjemandem sozusagen die Inspiration gehabt. Aber kann natürlich auch sein, dass du sie eher über die Erfahrung in den Turnieren gesammelt hast.
Ja, auf das zweite Tipp mal. Also ich habe jetzt keinen speziellen Ansprechpartner oder spezielle Videos oder eine Folge, wo ich jetzt sowas mache. Mache so ein bisschen autogenes Training, sage ich jetzt mal, auch während des Spiels so ein bisschen, das tiefe Ein- und Ausatmen und so, mal runterfahren nochmal. Das mache ich so ein bisschen, aber ich habe mir jetzt irgendwie speziell von jemandem abgeguckt oder so. Will ich jetzt nicht sagen. Das habe ich jetzt nach und nach durch Turniererfahrung mir angeeignet so ein bisschen und viele fragen mich dann auch, was das beste Training ist. Und meine Antwort ist und wird auch immer bleiben: Fahrt Turniere. Zu Hause in den Kartoffeln, ein paar Darts werfen, das kann jeder. Alles schön und schick und gut. Aber wenn man richtig für sein Level sich steigern möchte, immer auf Turniere fahren nach Möglichkeit. Weil da hast du den Druck, da hast du neue Gegner, andere Umgebung, andere Geräusche. Zu Hause ist halt die Wohlfühlzone. Und das, ja. Lege ich meinen Leuten ganz gerne ans Herz. Weil damit
Definitiv.
fahre ich
Also,
ganz
ich
gut.
glaube, das kann jeder, der viel so auf Turnieren unterwegs war, bestätigen, dass das was ganz anderes ist und am meisten auch dann übt am Ende. Und für alle, die bei diesen mentalen noch Aspekte von außen suchen oder so, wie gesagt, wir haben ja auch zwei Folgen mit bekannten Mentaltrainern, müsst ihr einfach mal durchscrollen, da findet ihr auch dann viele Anregungen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, Dennis. Wieder sehr spannende Aspekte mit dabei und ich bin gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen und drück natürlich die Daumen, dass vielleicht sogar der Traum von der Super League dieses Jahr noch klappt. Das ist ja alles in Reichweite aktuell und wünsche dir da alles Gute. Sag schon mal an euch wieder vielen Dank für Zuhören und wir hören uns natürlich nächste Woche. Und wie immer geht das Schlusswort an den Gast.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken für deine Zeit und war hier sehr interessant auf jeden Fall die Aufzeichnung und weiß nicht, was ich jetzt kurz sagen soll. Hat mir aber Spaß gemacht und freut mich, wenn wir vielleicht der eine oder andere auf Insta, Facebook, wie sie alle heißen, wir vielleicht folgen wollen würden, um meinen Weg ein bisschen weiter mit zu verfolgen. Werde weiterhin mein Bestes geben und ja, in dem Sinne Game on. Ne?
In diesem Sinne, bis dahin, ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.